Hallo und herzlich willkommen zu unserem Bibelgespräch. Im Glauben wachsen. In diesem Quartal beschäftigen wir uns mit der Frage, wie unsere Beziehung zu Gott wachsen und stärker werden kann. Die Lektionen laden uns ein, durch Gebet, Bibelstudium und Vertrauen neu in der Gemeinschaft mit Jesus Christus zu leben und auch in Herausforderungen im Glauben standhaft zu bleiben. Viel Freude beim Zuhören und Gottes Segen.
Herzlich willkommen zu unserem Bibelgespräch, das wir zusammen in dieser Runde mit euch teilen möchten. Und ich begrüße hier die Rabea, die Carmen und den Christopher. Schön, dass ihr da seid. Wir wollen mit einem Gebet starten. Unser lieber Vater, wir freuen uns, dein Wort jetzt zu öffnen. Nachdenken über die Fragen, die in der Lektion gestellt wurden, um tief in die Bibel einzutauchen. Das ist so ein wichtiges Thema, was unser Herz angeht und die Beziehung zu dir und ja unsere Kommunikation. Herr, lass uns das tief begreifen für gute und auch in schlechten Tagen, wie wir es anwenden können und wie wir lernen können, uns bei dir, mit dir zu vereinigen, Herr, und geborgen in dir zu sein. So segne uns und sei bitte mit deinem Heiligen Geist jetzt mitten unter uns. Im Namen Jesu. Amen.
Amen.
Ja, ich freue mich heute, so ein Basisthema mit euch zu besprechen. Gebet praktisch. Ja, ich bin praktischer Theologe, aber ich glaube, wir sind alle praktische Theologen, hoffentlich, weil da muss es greifen. Und ich frage euch mal so im Anfang. Wie würdet ihr eurem atheistischen Nachbarn erklären, was macht ihr bei dem Gebet? Um was geht es da wirklich? Wie würdet ihr so ein paar, ein, zwei, drei Sätze erklären? Wir wissen ja, was es ist, hoffentlich. Ne? Und werden heute noch vertiefen. Aber wie könnte man das jemand erklären?
Ich glaube, die einfachste Möglichkeit wäre einfach zu sagen, und das würde ich auch immer so machen, ich rede mit Gott. Also ich spreche mit ihm. Ich sage ihm Dinge, die mir auf dem Herzen liegen. Und so wie man mit einem Freund auch redet. Also Kommunikation eigentlich.
Also reden, sprich, aber auf einem hohen Level schon, ne, Freund.
Ja.
Ja, das klingt doch gut. Das klingt attraktiv.
Ich glaube, viele Menschen, also ich habe oft gehört, dass Menschen sagen, ich weiß nicht, wie ich beten soll. Für sie ist das irgendwie was man lernen muss. Und ich glaube, ich würde es so runterbrechen, wie du sagst. Einfach sprechen mit Gott, ein Gespräch führen. Sich was von der Seele reden.
Das könnte man ja dann auch lernen, ne? Wenn man eine freundschaftliche Beziehung hätte. Das wäre was Natürliches.
Genau, ja. Mit Freund, Vater.
Ja.
Also je nachdem.
Je nachdem, natürlich. Wenn jemand jetzt eine schlechte Beziehung manchmal mit Vater hatte, dann sagt er, geht gar nicht. Ne? Dann halt mit Mutter.
Aber mit einer vertrauten Person, also dem, der ich vertraue.
Ja, deswegen Freundschaft ist schon auch ein guter Universalbegriff, ne? Weil fast jeder Mensch hat einen Freund. Fast nicht alle. Ja, schön. Das heißt, das Gebet ist was Natürliches, sehen wir jetzt, haben wir jetzt gehört von euch. Und das könnte man wirklich jedem Menschen erklären, ne? Weil es nicht jetzt ein Ritual ist, sondern was Natürliches, was wir kennen als Menschen. Jetzt ist aber diese Lektion interessant, dass sie sofort startet mit einem tiefen Text. Ja, der geht jetzt ganz tief da rein. Lass uns mal Psalm lesen, 62, Vers 9. Psalm 62, Vers 9. Ich denke, die Richtung haben wir jetzt schon vorgegeben, aber jetzt wird's. Die Lektion schont uns da nicht, sie geht gleich noch tiefer. Wer möchte es vorlesen?
Vertraue auf ihn alle Zeit, o Volk, schüttet euer Herz vor ihm aus, Gott ist unsere Zuflucht.
Wenn ihr diesen Text hört, wie geht es euch dabei? Was bedeutet das wirklich? Oder wie könnte man das beschreiben? Oder habt ihr solche Erfahrungen gemacht, wo ihr auf dieses Level geht?
Ich finde, das ist wie so eine Umarmung. Also so, ich darf alles ausschütten. Es gibt keine Tabus. Ich kann aussprechen, was mich belastet. Allein etwas beim Namen zu nennen und zu formulieren, ist schon befreiend oftmals. Und das einem allmächtigen Gott gegenüber, dem nichts unmöglich ist, also das ist schon wirklich so ein Geschenk, ja.
Für mich ist das was sehr Emotionales hier, das Beten. Etwas, wo man einfach vom Innersten, das Innerste nach außen bringt. Und keine Floskeln sind nötig. Ich glaube, das erleben wir auch in Gottesdiensten, dass einfach manche Leute, wenn gewisse Geschwister beten, wir wissen schon, welche Floskeln kommen, oder? Und wir wissen, welche Wendungen sie benutzen, weil sie das jeden Sabbat benutzen. Aber wenn wir persönlich mit Gott reden, ist das überhaupt nicht notwendig. Wir können so reden, wie wir fühlen, wie es uns geht.
Ich habe manchmal entdeckt, dass ich Floskeln benutze, auch wenn ich allein bete, weil ich irgendwie meine Gedanken abgeschweift sind. Aber ich glaube, wenn ich Not habe, ja, und das ist vielleicht eine Notsituation hier, schon der Psalm fängt so an, nur auf Gott vertraut still meine Seele, mein Helf, meine Hilfe. Ja. Da geht es ja wirklich, ich habe ein Problem. Ja.
Ich finde es auch interessant, wie er sagt, vertraue auf ihn alle Zeit. Also das Vertrauen ist ja letztendlich sowas wie Glaube. Und wir alle wissen, es ist einfach, im Gottesdienst zu glauben. Es ist einfach, in der Andacht zu glauben. Und dann besteht aber das christliche Leben ja letztlich zu lernen, so geht es mir jedenfalls, immer zu vertrauen. Auch dann, wenn es vielleicht gerade irgendwie schwer ist oder wenn man es nicht sieht. Und manchmal wirkt es so ein bisschen vielleicht abstrakt. Jetzt muss ich irgendwie vertrauen, ich muss irgendwas glauben, was ich vielleicht nicht sehen kann. Aber dieser Vers zeigt uns ja, indem wir unser Herz aufstellen, indem wir die Probleme aussprechen, hilft uns das zu vertrauen. Das heißt also, hier sieht man auch irgendwie das Gebet ist auch ein praktischer Schlüssel im Glauben, also Glauben zu lernen, Glauben, im Glauben zu wachsen, am Glauben dran zu bleiben.
Gerade, du hast auch angedeutet, in allen Situationen, auch in den schwierigen Situationen, Vertrauen zu haben und auszuschütten. Wahrscheinlich hat jeder von euch, von uns schon mal schwierige Situationen gehabt. Praktizieren wir das? Praktiziert ihr das oder fällt es euch schwer? Oder empfindet ihr es sogar als Befreiung?
Du meinst das Herz ausschütten? Ist wunderbar, dass man es irgendwo ausschütten kann, oder? Also klar, manchmal hat man vielleicht auch gute Freunde, man hat einen Ehepartner, dem man viel erzählen kann, aber ich glaube, jeder von uns weiß, es gibt Dinge, die kannst du nur Gott sagen.
Ja.
Und also, ich finde das enorm befreiend.
Ja.
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es manchmal schwer ist zu beten, dass man einfach so viele Fragen hat oder diese große Warum-Frage. Und dass man, also ich kenne das, dass ich dann oder in der Situation, wo ich war, versucht habe, die Bibel zu lesen. Und wenn ich nur gelesen habe, Abraham saß unter der Terebinte, habe ich sofort angefangen zu weinen, weil es mich so angesprochen hat. Mhm. Und es fällt in manchen Lebenssituationen doch auch schwer, diesen Vers zu praktizieren, weil man einfach so ein Kloß hat in sich. Und man muss dann diesen Kloß Gott bringen. Und er kann einem helfen, das auch dann zum Ausschütten zu kommen. Mhm.
Ich glaube, es hängt auch ganz stark davon ab, was es für eine Situation ist. Also es kann eine starke Situation sein, aber es kann eine starke Situation sein, die mich einfach, wo ich zum Beispiel Trauer empfinde, wo ich vielleicht sprachlos bin, wo ich einfach nur diese Geborgenheit suche. Oder ich habe vielleicht Angst und dann hilft es manchmal, das rauszuschreien oder einfach loswerden zu können. Also ich glaube, es ist ganz unterschiedlich, was es ist, aber es ist immer Frieden zum Schluss, für mich zumindest.
Es ist interessant, dass auch das Wort ausschütten genutzt, dass es gut übersetzt ist. Das wird wirklich in der Bibel manchmal benutzt, wenn das Wasser ausgeschüttet wurde oder Blut oder so. Das heißt, das geht ganz raus. Ja, da ist dann nichts mehr drin. Ja, wenn wir vor Gott so alles rausschütten können, das ist der Gedanke. Dieses Wort kommt nochmal vor. Vielleicht können wir in Psalm 142 lesen, 3, Vers 3. Das ist vielleicht, Christopher, wenn du es mal lesen willst, Psalm 142, Vers 3.
Ich schütte meine Klage vor ihm aus und verkünde meine Not vor ihm.
Genau. Da ist es auch.
Ja, die Klage.
Genau, die Klage. Und wenn wir jetzt noch vielleicht Vers 6 lesen.
Ich schreie, o Herr, zu dir. Ich sage, du bist meine Zuflucht, mein Teil im Land der Lebendigen.
Genau. Also auch dieser Gedanke, mit der Zuflucht.
Ich wollte gerade sagen, Zuflucht ist ja was, wo du hinfliehen kannst. Ja, das eine ist, du schüttest aus, aber du bist manchmal auch, hast Angst. Du läufst irgendwo vorweg, vor deinen eigenen Gedanken vielleicht auch. Du kannst irgendwo hinfliehen. Das ist so ein Heimatort, so ein Schutzort, auch ein Schutzraum. Ein Safe Space, würden manche vielleicht heute sagen. Ja? Mhm. Und Gott sagt, das hast du im Gebet. Das ist ein Safe Space sozusagen.
Und das Ausschütten macht ja auch verletzlich. Auch wenn ich mich gegenüber jemand anderem ausschütte als Gott, macht es einen verletzlich. Und Gott sagt in dem gleichen Atemzug, du musst keine Angst haben, ich bin deine Zuflucht, bist geborgen.
Ja. Wird nicht missbraucht, was ich dir sagen soll, wird nicht.
Es ist ja ein interessanter Text, wo genau dieses Wort kommt, auch in erster, brauchen wir jetzt nicht lesen, aber ihr wahrscheinlich kennt das viele, 1. Samuel 1,15, sonst lese das nochmal zu Hause nach. 1. Samuel 15 kommt die Mutter von Samuel, die noch keine Mutter war, mhm. ne, also ein Kind gewünscht hat. Und dann geht sie in den Tempel und schüttet ihr Herz vor Gott aus mhm. ne, und murmelt. Und jemand, also der Priester sah das und dachte, sie wäre besoffen, ne, einfach weil sie das rausschüttet. Emotional. Ne, emotional ne. Menschen können es mhm. missverstehen manchmal, aber Gott weiß ganz genau. Genau. Jetzt ist Folgendes interessant. Was denkt ihr, ist das, inwiefern ist das wichtig sogar für unsere Gesundheit? Das ist keine Lektionsfrage, aber es ist eine praktische Frage.
Das
ist
das Gebet an sich oder speziell?
Das Herausschütten. Fühlt ihr das manchmal sogar in euch, dass es wichtig ist? Oder?
Ich glaube schon. Ich glaube, das ist zum Teil einfach eine Kloake und die gärt sonst und die zerstört den Körper. Und wenn ich das ausschütten kann, dann kann ich es wegwaschen und dann schafft es Reinheit.
Ganz genau. Mhm. Habt ihr das schon mal so gefühlt, richtig gesundheitlich, wie es einem besser geht danach? Körperlich, seelisch?
Ja, so wie Carmen vorhin sagte, danach gibt es Frieden. Mhm. Danach ist einfach Ruhe. Frieden. Und das ist, glaube ich, ein Erlebnis, was jeder, der das mal gemacht hat, gehabt hat.
Ja, und der Frieden, der ist ja auch gesundheitsförderlich, nicht wahr? Also wenn du ständig unter Stress stehst und ungelösten Problemen, das tut sich ja letztendlich auf mental, körperlich irgendwo überall auswirken.
Ja.
Und das ist, glaube ich, dieses Übernatürliche. Also das ist ja so eine, ist unglaublich. Es ändert sich zum Teil nach außen hin überhaupt nichts. Und du hast vielleicht noch immer die gleichen Fragen und du siehst das noch immer aussichtslos. Und trotzdem kriegst du diesen Frieden und also dieses Geschenk ist unglaublich. Ja. Wenn du das nicht hast, ich habe mir das schon oft gedacht, jemand, der nicht glaubt oder nicht beten kann, der diese Last tragen muss, was für einen Nachteil hat er? Und was für ein Geschenk haben wir, dass wir das nutzen dürfen?
Mhm. Absolut. Und das möchte ich hier jetzt auch betonen. Das, was wir hier machen, hat so große gesundheitliche Bedeutung. In der Psychotherapie, wer das möchte, kann das vertiefen, könnt ihr googeln. Googelt mal unter expressives Schreiben. Alleine, wenn die Menschen lernen, Tagebücher zu schreiben, werden sie schon gesünder. Wenn sie das in der Psychotherapie, zahlt man manchmal viel Geld, um expressiv rauszulassen, ja, oder zu schreiben. Und schon das hat große Effekte. Zum Beispiel Reduktion von Depressionen, Angstzuständen, Stress, sogar im Trauma. Da gibt es viele Studien dazu. Auch nicht mal Gott, sondern nur rauszulassen, geschweige mit dem liebenden Gott, der alles weiß, was wir erlebt haben. Und in der Psychosomatik, ja, chronische Krankheiten wie zum Beispiel Krebs, Herz-Kreislauf-Krankheiten, Immunkrankheiten. Heute wissen wir, dass Ellen White recht hatte. 9 von 10 Krankheiten haben wir es mit häuslichem Leid, mit Schuld, mit falschen Gottesbildern zu tun. Und das Wichtigste, was wir auch in der Krebsforschung machen, also bei krebskranken Menschen, ist, dass sie lernen, ihre Emotionen, auch die negativen, rauszulassen, ihre Bedürfnisse, ja, das ganze Leid, weil wir wissen heute, dass davon viele Krankheiten, dass das ein wesentlicher Faktor ist. Das heißt, das, was wir hier bekommen, ja, wir haben es vielleicht nur religiös wahrgenommen, empfinden die Entspannung, aber das ist eins der wichtigsten Methoden sozusagen, wie wir heute, wie Krankheiten entstehen, wenn wir das nicht tun, dann somatisieren diese negativen Gefühle irgendwann und wir werden krank. Das heißt, Gott gibt uns ein ganzheitliches Konzept hier. Mhm. Und das dürfen wir nicht vergessen. Das ist so wichtig, ja. Jetzt kommen wir zu einem sehr praktischen Beispiel in der Bibel. Wir werden jetzt aber erstmal uns die Mühe machen und den Text lesen. Mit Elia in 1. Könige 19. Können wir uns vielleicht ein bisschen aufteilen, weil da wird jetzt der liebe Gott als der große Psychotherapeut in einer Schwierigkeiten uns dargestellt, der uns helfen möchte. Mit einem Extrembeispiel von einem ganz, ganz großen Propheten, sagt die Bibel Elia. Genau, wollen wir uns anschauen erstmal die Texte. Wir lesen von Vers 1 bis 18 und könnt ihr euch ein bisschen austauschen, vielleicht jeder 5, 6 Texte.
Elia am Horeb. Und Ahab sagte Isabel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten Baals mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, wie du diesen getan hast. Da fürchtete er sich, machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Er aber ging hin in die Wüste eine Tagesreise weit und kam und setzte sich unter einen Wacholder und wünschte sich zu sterben und sprach: Es ist genug, so nimm nun her meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich hin und schlief unter dem Wacholder. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm: Steh auf und iss.
Und als er sich umsah, siehe, da war bei seinem Kopf ein auf heißen Steinen gebackener Brotfladen und ein Krug Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal und rührte ihn an und sprach: Steh auf und iss, denn der Weg ist sonst zu weit für dich. Und er stand auf und aß und trank, und er ging in der Kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte lang, bis an den Berg Gottes, den Horeb. Und er ging dort in eine Höhle hinein und blieb dort über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm, und er sprach zu ihm: Was willst du hier, Elia? Er sprach: Ich habe heftig geeifert für den Herrn, den Gott der Herrscher, denn die Kinder Israels haben deinen Bund verlassen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht, und ich allein bin übrig geblieben, und sie tracht danach, mir das Leben zu nehmen.
Er aber sprach: Komm heraus und tritt auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr ging vorüber, und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, ging vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht in dem Wind. Und nach dem Wind kam ein Erdbeben. Aber der Herr war nicht in dem Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer. Aber der Herr war nicht in dem Feuer. Und nach dem Feuer kam die Stimme eines sanften Säuselns. Und es geschah, als Elia dieses hörte, da verhüllte er sein Angesicht mit seinem Mantel, und er ging hinaus und trat an den Eingang der Höhle. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm, die sprach: Was willst du hier, Elia? Er sprach: Ich habe heftig geeifert für den Herrn, den Gott der Herrscher, denn die Kinder Israels haben deinen Bund verlassen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht. Und ich allein bin übrig geblieben, und sie trachteten danach, mir das Leben zu nehmen.
Aber der Herr sprach zu ihm: Geh wieder deines Weges durch die Wüste nach Damaskus und geh hinein und salbe Hanael zum König über Aram und Jehu, den Sohn Nimschis, zum König über Israel und Elisa, den Sohn Schaphats von Abel-Metola, zum Propheten an deiner Stadt. Und es soll geschehen: Wer dem Schwert Hasaels entrinnt, den soll Jehu töten, und wer dem Schwert Jehus entrinnt, den soll Elisa töten. Und ich will übrig lassen 7000 in Israel, alle Knie, die sich nicht gebeugt haben vor Baal, und jeden Mund, der ihn nicht geküsst hat. Und Elia ging von dort weg und fand Elisa, den Sohn Schaphats, als er pflügte mit 12 Jochen vor sich her, und er war selbst bei dem 12. Und Elia ging zu ihm und warf seinen Mantel über ihn. Und er verließ die Rinder und lief Elia nach und sprach: Lass ich meinen Vater und meine Mutter küssen, dann will ich dir nachfolgen. Er sprach zu ihm: Wohlan, kehre um, bedenke, was ich mit dir getan habe.
Wir haben ja vorher von David die Aufforderung gelesen, dass wir unser Herz ausschütten sollen vor Gott. Und wir können in vielen Psalmen lesen, wie David es tut. Ja, und das sind sogar vertont worden und das hat man gesungen. Und auch die Söhne Ahabs kann man solche Psalmen lesen. Aber jetzt haben wir hier ein konkretes Beispiel von Elia. Wie hat das praktisch ausgesehen? Wie hat er sein Herz ausgeschüttet? Was ist bei euch da durch den Text mitgeschwungen? Was habt ihr gespürt hier? Was habt ihr gehört? Was habt ihr gelesen? Wie schüttet er sein Herz aus? Ganz konkret. Natürlich ist es vielleicht noch immer ein bisschen Telegrammstil, aber was hört ihr daraus?
Da sagt er in Vers 4, es ist genug. Also Ende aus. Ich kann nicht mehr. Es ist, steht ein bisschen oben.
Darf man sagen, ja.
Es ist zu viel. Und ich glaube wahrscheinlich, also mir ist es schon so gegangen, aber ich denke, das kennen wir alle. Das Gefühl hat, es ist zu viel. Ich kann das nicht tragen. Ich kann das nicht aushalten. Es ist genug. Ja.
Das heißt, wir dürfen Gott auch sagen. Spannend. Wir sagen ihm, es ist genug. Und Gott hört zu. Hört er zu oder hat er sich beschwert? Nein, erstmal nicht.
Ja, was war hier auch existenziell. Also es ging hier für ihn ja um Leben und Tod. Es ist jetzt nicht irgendeine Kleinigkeit, sondern Isabel hat ihm mit dem Leben gedroht.
Aha.
Mit dem Tod.
Mit dem Tod.
Und plus der ganzen Anspannung, die davor war, Also ich glaube, es ist einfach dieses Loch, das sich auftut, wo er sagt, ich bin einfach so erschöpft. Mhm. Es ist, ich kann nicht mehr.
Wie würdet ihr ihn beschreiben? Wie würdet man sowas nennen, was wir hier sehen?
Depressiv?
Also ich würde auch sagen, aus eigener Erfahrung ist es oft so, wenn du sehr starkes geistliches Hoch hast, vielleicht weil du auch irgendwo auf einer Veranstaltung gewesen bist, irgendwo auch, ja, vielleicht auch ein Segen gewesen bist für andere, dann ist es oft kurz danach, dass du in so ein Loch fällst. Also das weiß ich von anderen Evangelisten, von Freunden und so, die sagen, wenn sie auf großen Konferenzen gesprochen haben, sind oft die Tage danach manchmal so die kritischsten. Und das scheint mir so ein bisschen der Fall zu sein. Er hat ja also eine irre Geschichte erlebt auf dem Karmel. Er hat gebetet, das Feuer kommt vom Himmel. Dann betet er mit wirklich viel Geduld, bis es nach 3,5 Jahren wieder regnet. Und das Kuriose ist, dann betet er am nächsten Tag ein Gebet, das Gott nie beantworten wird. Nie beantworten wird. Er lässt ihn überhaupt gar nicht sterben. Ja? Das finde ich auch sehr interessant, ja, dass es Gebete gibt, die Gott nicht beantwortet. Mhm. Für alle Ewigkeit nicht. Mhm.
Was ich bei Lia auch sehe, ist dieses... Ich glaube, er hat einfach eine irrsinnige Erwartung reingesetzt und dann kommt Gott mit diesem Riesenwunder und trotzdem passiert für ihn gefühlt nichts, nichts Positives. Nichts, ja. Wo ich sage, ich baue auf was hin und ich sehe, wie Gott eingreift und eigentlich müssten jetzt alle Halleluja schreien und da muss sich was bewegen und dann sagt er, ich bin allein. Also was hat es gebracht? Was hat dieses ganze Engagement gebracht, wenn sich trotzdem nichts ändert und es gleich weitergeht? Und ich glaube, ich fieber auf was hin, ich setze alles ein, weil ich eine Vision habe und dann verpufft diese, dann ist einfach, dann das, was ich vorher gar nicht gemerkt habe, wo ich schon über meine Grenzen gegangen bin, kommt auf einmal so geballt.
Wie so eine Also Balze. Auch das wurde ausgeschüttet. Das Ende, ich kann nicht mehr, aber jetzt auch, schau mal, was ich alles gemacht habe. Ja. Alles hat er rausgelassen. Hat er noch was entdeckt? Wo schüttet er noch aus? Auch wenn das Wort nicht vorkommt, aber es ist ja genau das. Genau, da haben wir schon mehrere Faktoren.
Er sagt ja in Vers 10, ich habe heftig geeifert. Ja, also da ist so diese Intensität für das Werk Gottes, die jetzt quasi auf zumindest eine gefühlte Enttäuschung trifft. Und diese Intensität vorher, die schlägt jetzt um in so eine intensive Verzweiflung, Entmutigung im Grunde genommen. Das Interessante ist ja, dass er nach all dem, was dann passiert, in Vers 14 das gleiche nochmal sagt. Ja, also Wunder über Wunder, die geschehen am Berg Sinai. Das ist ja auch, der ist ja symbolisch aufgeladen. Auch, ne? Und alles, was er sieht, ist immer das gleiche. Und das ist ja auch so ein Muster, das wir von uns selbst kennen. Wenn man in so einem Loch ist, man sieht dann nur noch das. Da kann über einem wirklich der Himmel kann Wunder tun. Ja? Man sieht nur, ich habe heftig geeifert und keiner ist mit mir. Und das lässt Gott dir noch alles erzählen. Immer nochmal und nochmal.
Nochmal. Hört alles an.
Ich glaube, was der Elia hier erlebt hat, das haben wir auch alle schon in Gemeinden gesehen. Oder Menschen, die sich unglaublich investieren über ein paar Jahre. Meinetwegen sind sie Neuland-Mitarbeiter oder sie sind Gemeindeleiter. Mhm. Und sie investieren sich so stark und sind richtig geistliche Leiter. Alle schauen zu ihnen auf und auf einmal stürzen sie ab und alle fragen sich, was ist da los? Mhm. Und ich glaube, das ist das Elia-Syndrom ein bisschen. Dieses, ich habe heftig geeifert, ich habe alles getan für die Gemeinde, ich habe mein Privatleben quasi umgestülpt, habe meine ganze Freizeit investiert nur für die Gemeinde, damit Mission vorangeht oder was auch immer. Und dann fällt man. Und dann hilft aber irgendwie auch niemand, weil niemand weiß wie. Mhm. Ja.
Mhm. Habt ihr noch ein Element gesehen? Oft ist es so, dass Depressionen sind multikausal, also sind mehrere Gründe. Ich kann nicht mehr, die Kraft ist weg. Ich habe alles getan. Wie oft höre ich das auch, nicht nur in der Gemeinde, auch in der Ehe? Mhm. Ich kann nicht mehr, ich habe alles getan. Mit Kindern, mit Arbeitsplatz, das sind ja ähnliche Grenzen. Ja, hier nur mit Gott natürlich.
Und er sieht auch irgendwo keinen Halt mehr. Er sagt, ich bin allein übrig geblieben. Das ist ja nachher später einer der therapeutischen Schritte Gottes sozusagen. Sagt, pass auf. Das sind noch 7.000. Ja? Vielleicht weißt du, aber du bist nicht alleine. Ja. Der Blick, der sich irgendwann nur noch auf sich selbst dreht. Ja, bei allem Eifer für den Herrn schaut er im Wesentlichen erstmal auf sich selbst. Also an dieser Stelle.
Ich bin am Anfang diesen Text gestolpert. Ich bin nicht besser wie meine Väter. Dieses Selbst, dieses Versagen für sich oder meinen Standard habe ich nicht erfüllt oder nicht halten können. Jetzt habe ich Angst auf einmal. Also
das heißt, heißt auch der Selbstzweifel, Selbstwert, mein Selbstbild ist runter, niedergedrückt. Das ist ganz, ganz schwierig, ne? Ist oft in Depressionen der Fall.
Und dann ist es ja letztendlich auch einfach Angst. Er hat irgendwie Angst. Auch Angst vor der Isabel ja, und von denen. Ja. Und er sagt dann, sie haben all die Propheten immer umgebracht und jetzt droht mir das auch. Ja. Also seltsamerweise will er dann trotzdem den Tod. Ja. Er möchte aber halt lieber durch Gott sterben als durch die Isabel. Aber es ist trotzdem, ja. Das ist ja irgendwo Angst, die ihn den treibt.
Genau. Typische Phänomene. Also wenn wir heute eine Diagnose stellen würden, wären die drei Hauptgründe gedrückte Stimmung, depressive, Verlust der Freude und keine Motivation mehr. Ja. Wenn das nach heutigem Stand, in der Diagnose ist es so, wenn das 14 Tage andauert, würde man eine Depression diagnostizieren, entweder eine mittlere, leichte oder schwere. Aber auch hier geht es schon Richtung Schwere, wenn gar keine Kraft mehr ist, nicht mal mehr aufzustehen. Ja, also interessant, die Bibel gibt uns all diese Phänomene, die wir heute kennen, die heute häufig auch vorkommen. Und jetzt kommen wir zum Schönen, du hast schon ein bisschen angedeutet, die Therapiemethode Gottes. Was war das Erste? Wie geht Gott jetzt mit einem schwer depressiven Propheten um?
Zuerst mal.
Ja. Gutes Essen.
Genau, die Grundbedürfnisse.
Gutes Essen.
Schlaf und Essen.
Und ich würde sagen, also ich habe es schon angedeutet, zuerst mal nicht auf das Gebet eingehen, ihn nicht umbringen. Also er hat einen Wunsch, nimm mein Leben. Er sagt,
nimm mein Leben, weil er bringt ihn nicht um.
Weil in so einer Situation tun Menschen ja auch mal sich Dinge wünschen, von denen wir wissen, die sind nicht gut. Ja. Das ist ein wichtiger Punkt, dass man nicht einfach aus falsch verstandener Sympathie dann vielleicht immer noch hilft bei etwas, was man gar nicht eigentlich gut essen kann. Oder?
Sehr schön. Also Gott macht das nicht, was er will, ja. Manchmal kommen zu Leute hier, ja gut, die sagen heute weniger, es bringt mich um, aber sie wollen sich umbringen oder wie auch immer. Also Gott macht das nicht, sondern Gott macht als erstes gutes Essen.
Mhm.
Ja. Und wir wissen später, dass Gott nicht mal veganes Essen ihm geschickt hat in einer anderen Situation. Das ist auch interessant, ne?
Hier war es vegan. Hier war es vegan.
Hier war es vegan, genau. Hier war's vegan. Genau. Aber gutes, er gibt den Essen, ja. Aber was dann? Was ist das Nächste, was Gott macht?
Bewegung.
Bewegung.
Herrlich, ja.
Heute wissen wir, dass es gibt Studien, die uns zeigen, dass Sport, sagen wir mal, eine halbe Stunde, nicht zu starker Sport, aber angenehm, dass wir nicht mehr singen können, aber noch sprechen können, dreimal die Woche, fünfmal die Woche vergleichbar wirkt wie Antidepressiva. Jetzt nicht Yasin und Johanneskraut, sondern echte, die man vom Arzt bekommt, vergleichbare Wirkung hat. Interessant, das wissen wir jetzt seit ein paar Jahren. Gott zeigt das uns schon in einfachen Texten hier, wie man mit Depressiven umgehen soll.
Und er lässt ihn gut schlafen.
Schlaf.
Schlaf, Ruhe.
Ja, ich weiß schon, als Co-Therapeut damals in der auch in der christlichen Klinik, da musste ich morgens gehen, sie wollten gar nicht aufstehen. Ich musste klopfen, so, jetzt geht's essen. Ja, das gehört alles dazu. Und dann? Also körpernah. Struktur zur richtigen Zeit essen. Ja, und dann?
Na, er kommt ihm nahe oder er zeigt sich, offenbart sich.
Er zeigt sich. Wie?
Im Säuseln, im leisesten.
Ja, Gott kann im Sturm auch kommen, aber hier kommt er leise.
Ich würde sagen, er stellt ihm vor eine Frage, was willst du hier? Was ist eigentlich, was ist dein Ziel? Was möchtest du? Und gibt ihm damit die Gelegenheit, erstmal zu reden. Er lässt ihn reden sozusagen nochmal.
Wie toll, ja? Hält ihm nicht eine Predigt. Gesprächstherapie, ja. Lässt ihn reden.
Und er gibt ihm einen ganz einfachen Auftrag. Geh dorthin. Also ich glaube, das ist dieses, ich muss nicht drüber nachdenken, sondern ich muss einfach nur funktionieren. Also.
Strukturell, sehr klar. Das ist interessant, ne, wie Gott vorgeht. Für jeden das sein. Ja. Ein Depressiver kann nicht gebrauchen, irgendwelche angepredigt zu werden oder was Lautes, was Sanftes, was ins Herz geht. Ja. Und dann zum Schluss, was kommt zum Schluss?
Er gibt ihm auch einen Auftrag. Das geht ja so ein bisschen, also so ganz subtil kommt das ja schon der Frage, was willst du hier, Lia? Das macht er nicht deutlich.
Ja.
Ich könnte dich, eigentlich bist du woanders gebraucht. Ja? Er tut ihn jetzt nicht in dem Selbstmitleid noch bestärken, sondern ganz sanft tut ihm einfach schon die Perspektive geben, hey, es gibt einen Sinn in deinem Leben, es gibt einen Sinn in deiner Aufgabe, du wirst gebraucht. Und als er dann soweit ist, sagt er ihm schon mal, ja, ich mach das und das und das, ich will mit dir sein. Ich habe eine Aufgabe für dich, wo du Sinn findest und wo du auch wieder weißt, ich bin ein von Gott berufener Prophet.
Absolut.
Ja. Ich habe ein tolles Zitat mir mal hier reingeschrieben aus Propheten und Könige. Da sagt Enright, dass Gott Elia gebeten hat, zurück nach Israel zu gehen, um seine Last mit anderen zu teilen. So ein bisschen das, was Mose auch erlebt hat. Dass er sagt, ich habe verstanden, war zu viel. Wir verteilen es auf mehrere Schultern. Ja.
Hier auch. Und dann gibt es ein, ja, es ist ja auch ein neues, eine neue Zielrichtung, die er ihm gibt, ja. Wenn wir jetzt das ansehen, wie Gott in der modernen Psychotherapie, würde man sagen, in einer Depression, wenn ich richtig ins Loch reinfalle, ist das erste Therapieform körpernah. Das ist nach den Studien das Erfolgreichste. Dann Struktur. Ich muss wissen, was, ganz einfach, wie du gesagt hast. Und dann kommen neue Lernprozesse und Einsicht, Nachdenken und Sinnfindung dann. Ich brauche ja einen neuen Sinn. Gott ist der beste Psychotherapeut. Ja. Das können wir hier sehen. Nur manchmal haben wir das nur theologisch gesehen, aber das Psychologische drin ist so kostbar. Das Seelsorgerliche. Bevor wir jetzt, warum Gott Gebete nicht, zu einem kritischen Thema gehen, das wir auch anschauen müssen, möchte ich noch etwas zeigen, wie gut Gott ist. Das hat mich so begeistert, die Therapie Gottes, dass ich euch allen, auch den Zuschauern, zeigen möchte, eine Studie, die gemacht wurde in Heidelberg. Vor vielen, vielen Jahren, 70er Jahre, hat man den Menschen untersucht, über 45.000 Menschen mit 170 Faktoren, um zu sehen, was sind die stärksten Faktoren, wie der Mensch gesund wird. Und dann gab es eine Studie, und dann gab es in 1993, 20 Jahre später, eine Nachuntersuchung der komplexesten medizinischen und psychosomatischen Studie der Welt. Und weil man so viele Leute hatte, konnte man sehen, nur Menschen, die nur eine gesunde Genetik hatten, geraucht haben, sonst alles falsch gemacht haben, 5% leben noch, sonst alle tot. Menschen, die nur gute Ernährung haben, also jetzt nicht vielleicht genau das Level, was wir, aber so Vollkorn und so, 2-3% leben noch. Menschen, die nur gute körperliche Bewegung, 2-3%. Selbstregulation, keine Drogen und so weiter, kleine Balken als Einzelbalken. Das heißt, alles andere mache ich falsch. Schaut mal, welcher der höchste Balken ist. Und das haben atheistische Statistiker. Spontane, liebevolle Gottesbeziehung. Der stärkste Gesundheitsfaktor, der empirisch, also wissenschaftlich erwiesen mit Vergleich mit allen Faktoren ist. Wenn man alle Faktoren hat, haben fast alle Menschen gelebt. Nimmt man die Genetik weg, das heißt, alles hat man, man glaubt auch eine liebevolle Beziehung an Gott, aber die Genetik geht weg, Leben fällt das System auf 75%. Nimmt man die liebevolle Gottesbeziehung weg, man hat alle anderen Gesundheitsfaktoren, aber nicht die Liebesbeziehung, fällt das ganze System auf 25%. Das war revolutionär. Und jetzt möchte ich hier einen Text, den muss ich jetzt lesen, von Schwester White aus Ministry of Healing, also wie heißt das in Deutsch?
Die Fußspuren des
großen Arztes, im Originalseite 115. Die Liebe Christi, die durch das ganze Wesen strömen lässt, ist eine belebende Kraft. Jede lebenswichtige Teil, das Gehirn, das Herz, die Nerven, berührt sie mit Heilung. Durch sie werden die höchsten Energien des Wesens zur Tätigkeit angeregt. Sie befreit die Seele von der Schuld und den Kummer, der Angst und den Sorgen, welche die Lebenskräfte erdrücken. Das heißt, heute haben wir das wissenschaftlich bewiesen in der komplexesten medizinischen Studien, die es dazu überhaupt gibt. Die Frage ist, wollen wir das auch lernen, so dass wir, so wie Gott mit uns umgeht, umgehen in der Gemeinde? Das ist nicht die Ernährung. Wir haben manchmal betont, die ist wichtig, aber das Stärkste ist die Liebe Gottes und die Liebe, wie wir mit umgehen. Das ist das größte Gebot, weil das sogar gesundheitlich uns glücklich macht und hält. Das wollte ich noch abschließen mit einem kleinen Vortrag hier, weil ich kann gar nicht schweigen, um das zu verschweigen. Wenn wir in der Bibel sehen, solche Ausführungen, wie Gott perfekt umgeht, wie liebevoll umgeht. Also da können wir so viel lernen in unseren Gemeinden. Aber jetzt müssen wir uns noch einer Frage widmen. Wenn Gebete scheinbar unbeantwortet bleiben, Montag, den 11. Mai, warum erhört Gott manche Gebete nicht? Was würdet ihr sagen?
Ich weiß nicht, wie viel Trost er spendet, aber für mich ist es schon so. Also Gott erhört jedes Gebet. Wir sehen es so nicht. Er hört es vielleicht nicht immer so, wie wir es uns wünschen.
Nicht, wie wir es uns wünschen.
Na, wir haben ja gerade ein Beispiel für ein unerhörtes Gebet. Ja? Mein Lieblingsbeispiel ist da eigentlich das Gebet von Mose, der sich wünscht, am Ende seines Lebens, sagt, lass mich dieses Land betreten. Und Gott geht so weit und sagt, pass auf, hör auf, das zu beten. Hör auf zu beten. Ja? Und klar, wir wissen, er darf dann auf den Berg, er darf sich anschauen, ja, eine Vision. Wir wissen auch, er wird dann auferweckt, kommt in den Himmel, was viel Besseres. Aber das Tollste ist, 1500 Jahre später darf derselbe Mose auf dem Verklärungsberg dieses Land betreten. Gott hat es beantwortet. Er hat es nur 1500 Jahre später beantwortet. Zu einem Zeitpunkt, wenn man, als Mose wieder in den Himmel zurückgegangen ist, hat er gesagt, danke, dass du es erst jetzt beantwortet. Weil jetzt war es ja viel wichtiger als damals. Und ich sage mal, es gibt Gebete, die brauchen 1500 Jahre. Ja? Und es gibt vielleicht Gebete in unserem Leben, da sagen wir später mal, danke Herr, dass du es erst jetzt beantwortet hast. Aber in der Situation, ich glaube, deswegen hat Gott gesagt, hör auf zu beten. Ich kann es dir jetzt nicht erklären, warum es jetzt noch nicht beantworten kann.
Ich glaube, es hilft, dass wir einfach Gott nicht auf unsere kleine Box begrenzen. Mhm. Wir glauben, wir haben alles im Griff und wir verstehen alles, was uns betrifft, weil wir kennen uns am besten und wir wissen, was unsere Wünsche sind und die sind ja für uns so gerechtfertigt. Aber wenn wir diesen Schritt in dieses Übernatürliche, in dieses Allmächtige gehen und sagen, er weiß alles und er will das Allerbeste für mich und ich vertraue ihm, dass er das mir schenkt, weil er auch die Macht dazu hat. Also das ist für mich immer der Punkt, wo ich sage, okay, dann ist es vielleicht nicht so, aber ich darf es trotzdem annehmen. Auch das ist nicht immer einfach, aber das hilft, dieses Blick über Think outside the box, ja, nicht in Begrenzen auf dieses kleine Kästchen, in dem wir leben.
Vielen Dank, ihr habt jetzt wirklich die schweren Fragen schon gelöst. Jetzt wollen wir noch eine einfache uns anschauen, wo es manchmal ganz einfache Gründe gibt. Nehmen wir mal Psalm 66, Vers 18. Will das jemand lesen? Psalm 66, Vers 18. Und Christoph, vielleicht kannst du 1. Petrus 3, Vers 12.
Hätte ich Unrecht vorgehabt in meinem Herzen, so hätte der Herr nicht erhört.
Hätte ich Unrecht, das heißt, wenn ich über Unrecht denke?
Wenn ich Sünde im Herzen habe?
Ja.
Dann ist das ein Hindernis für Gebetserhörung.
Ja, aber haben wir nicht alle die Versuchung im Herzen? Oder ein zweites Gesetz, was Apostel Paulus sagt?
Ja, der Punkt ist ja, wenn ich sozusagen plane zu sündigen, in der Sünde bleiben möchte, wenn ich in der Sünde mit ihr sie gerne habe. Ja? Also kämpfen tun wir. Ja? Wir werden versucht. Aber ich kann nicht gleichzeitig Gott um etwas bitten und gleichzeitig aber wissen, dass ich gegen ihn rebellieren werde. Das wird nicht funktionieren.
Also dieses Willentliche, dieses Festhalten. Möchte noch jemand, was habe ich dir gesagt? 1. Petrus 3, Vers 12. Genau, lass uns noch den Text lesen.
Denn die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten und seine Ohren hören auf ihr Flehen. Das Angesicht des Herrn aber ist gegen die gerichtet, die Böses tun.
Die Böses tun. Jetzt wieder, was ist gedacht, dass ich nur falle oder dass ich festhalte? Ne? Aber wenn wir Kapitel 3, Vers 7 lesen, wenn du den vielleicht auch noch siehst.
1. Petrus 3, Vers 7?
Ja.
Ihr Männer sollt gleichermaßen einsichtig mit eurer Frau als dem schwächeren Gefäß zusammenleben und ihr Ehre erweisen, weil ihr ja gemeinsam Erben der Gnade des Lebens seid, damit eure Gebete nicht verhindert werden.
Oh. Auch ein spannender Vers.
Jetzt, wir Männer, ja, wir haben da eine Aufgabe, zu aufzupassen, sonst werden unsere Gebete verhindert. Also das ist auch eine legitime Frage, ne? Dass wir auch, muss ich mich natürlich fragen, wie gehe ich mit meiner Frau um, sonst werden meine Gebete. Also Gott steht zu den Frauen, ne? Sehr, nimmt sie unter besonderen Schutz. Lesen wir noch einen Text, Sprüche 28, Vers 9, wo der Unterschied deutlich wird. Sprüche 28, Vers 9.
Wer sein Ohr abwendet vom Hören auf das Gesetz, dessen Gebet sogar ist ein Greuel.
Ja, hier merken wir ja den Unterschied, ne? Oder? Das ist ja nicht nur, ich falle jetzt und mache eine Schwäche. Wer sagt, der sündigt nicht, lügt, ja? Wer sagt, der hat keinen, der macht nie Sünde. Aber hier ist ja schon klar, ne? Ich wende mich von etwas weg und zu etwas hin, oder wie könnte man das sagen?
Es zeigt ja auch die Natur solcher Gebete. Das sind dann formale Gebete, das sind Gebete, weil ich so vielleicht traditionell so, weil ich vielleicht vor anderen den Eindruck erwecken möchte, dass ich in der Gemeinde bin. Da betet man vielleicht sogar mit großer Inbrunst im Gottesdienst, aber im Herzen ist man woanders. Und das ist ja letztendlich das, was das Evangelium uns immer wieder zeigt. Gott sucht die Aufrichtigen, er sucht die von ganzem Herzen suchen. Er sucht die, die im Geist anbeten. Schwach sind wir, das stimmt schon. Aber wenn ich sozusagen immer gegen Gott rebelliere und dann aber nach außen den Eindruck erwecke, dass ich irgendwie fromm bin, das ganze Evangelium dagegen. Und ich glaube, das ist auch für uns eine wichtige Frage, die wir uns stellen müssen. Also worauf basiert meine Beziehung zu Jesus? Basiert sie darauf, dass ich halt bete? Oder basiert sie wirklich darauf, dass ich so mit ihm spreche, dass ich halt auch in der Versuchung Kraft bekomme. Dass ich auch, wenn ich gefallen bin, wieder Vergebung bekomme und auch weiß, dass mir vergeben worden ist. Dass also wirklich in dem Gebet auch der Glaube so wächst, dass das Problem der Sünde Gott auch in meinem Leben besiegen kann.
Schließt sich da ein bisschen der Kreis zu der Freundschaft vorher, diesen Herz ausschütten und ehrlich sein?
Ich glaube, es ist einfach auch, dass es ist keine Zauberformel. Mhm. Ich muss nicht irgendwas rezitieren, sondern Gott sieht in mein Herz. Und dass ich es aussprechen muss, ist nur ein Geschenk an mich.
Ja.
Ich müsste es nicht sagen. Mhm. Also, er weiß, was drin ist, und da wünscht er sich diese Ehrlichkeit, dass ich es öffne.
Sehr schön.
Wir hatten ja auch in der Woche den Vers in Römer 8, 26, 27, wo es steht, dass wir im Geist beten sollen. Das ist das Gegenteil von im Geist beten, was hier steht. Ja, sondern wenn wir quasi das beten, was Gott eigentlich möchte, dass wir beten, dann werden das auch erhörte Gebete. Mhm.
Ja. Weiß nicht, ob ihr das mal erlebt habt, dass jemand euch angesprochen hat und spricht, aber gar nicht hören will. Mhm. Dass man einfach nur quasi und das ist ja das auch, ja, das Gesetz meint ja nicht die 10 Gebote. In der Regel meint es im Alten Testament auch einfach die ganze Tora, das ist einfach die Bibel. Also, wer betet, aber nicht hören will, wie soll Gott ihm antworten können? Ne? Das heißt, beim Gebet ist es ja nicht eine Einbahnstraße. Wir hören zwar in der Regel jetzt nicht hörbar Gottes Stimme, aber wer wirklich Gottes Willen erkennen will und betet, der findet ja Gottes Stimme. Und das heißt, es setzt auch so eine Bereitschaft, was Ellen White, a teachable spirit, ein belehrbaren Geist, dass man bereit ist, was auch anzunehmen. Das setzt das Gebet letztlich auch voraus.
Ja, ja.
Ich würde gerne was Positives zu dem Thema beitragen. Ich selbst habe das erlebt, dass Gott mit Gebetserhörung wartet und wartet und wartet. Mhm. Und man denkt schon irgendwann selber, okay, Gott will dieses Gebet nicht hören. Und dann habe ich von jemandem in einer Predigt gehört, fang an zu danken. Ich habe angefangen zu danken, rate, was passiert ist. Dieses Gebet wurde erhört. Und das habe ich zweimal im Leben bei sehr großen Dingen probiert. Und es hat beide Male funktioniert. Es heißt nicht, dass das immer die Formel ist, so wie du sagst, ja. Aber es ändert die eigene Einstellung zum eigenen Gebet.
Im Psalm 52 steht, der Dank bahnt einen Weg, ne? Der bahnt einen neuen Weg. Ja, wir würden noch sehr gerne weitersprechen, habe ich das Gefühl. Das ist so ein spannendes Thema, zu kurze Zeit. Ich werde jetzt noch zwei Hausaufgaben mitgeben, dass ihr das zu Hause auch forschen könnt und sehen. Gott geht sogar so weit, dass er sagt, wenn jemand dich bittet, zu bitten um Gesundheit, müssen wir prüfen. Ist das so eine Sünde, in die wir alle fallen, oder ist das eine Sünde zum Tod? Dafür lest bitte 1. Johannes 5, Vers 16. Und die Texte drumherum, verglichen mit 1. Johannes 1, Vers 7, 8 und so weiter. Ja. Das heißt, Gott sagt, für solche, die zum Tod sündigen, wird unterschieden, sollen wir nicht mal beten. Weil das ist genau der Konflikt. Also lest euch diese Texte auch, vielleicht auch Jesaja 1, 15, wie Gott den Gottesdienst und das Hass dann, wenn wir so nicht mehr auf dieser freundschaftlichen Ebene Gott alles sagen und wir ihn hören wollen, dann geht das Ganze kaputt. Noch eine Hausaufgabe, weil wir nicht kommen zu allen Texten, weil wir nicht alles geschafft haben. Vielleicht wäre es schön, hier zum Lobpreis möchte ich noch etwas sagen und die Hausaufgabe geben zu dem allen, was hier steht. Was ist passiert, wenn Gott große Wunder getan hat? Wenn Gott große Wunder getan hat, seine Werke, wir neigen manchmal eher, oder manche Theologen dann, Gott philosophisch auseinanderzunehmen und uns zu zerstreiten, manchmal mit Trinitätsfragen und Ähnliches. Was ist in der Bibel passiert? Lest bitte Hiob 38, Vers 7. Die Reaktion, wenn Gott Wunder, als er die Welt geschaffen hat, die erste Reaktion war jubeln, danken. 2. Mose 15 und die ganze Offenbarung. Ja. Lobpreis ist die Antwort, nicht Philosophie, wenn Gott Wunder tut. Das würde ich euch noch gern mitgeben. Und wir lesen nur noch ein Zitat zum Schluss, hier das letzte. Auf der letzten Seite von Ellen White. Auf den Flügeln des Lobpreises kommen wir dem Himmel näher. Dort wird Gott mit Gesang und Musik verehrt. Ich glaube, da schließt sich der Kreis. Wenn wir das hören, was Gott für uns tut, wie er mit uns umgeht, in unseren schwierigen Situationen, was sollen wir anderes machen, als ihn loben? Ja, er will uns gesund machen, er will uns wieder aufbauen. Er hält aus, er predigt uns nicht an. Er gibt uns zu essen, er säuselt saft, er versorgt uns, gibt uns neuen Sinn. Wie schön. Ja, lass uns auch Gott jetzt Danke sagen im Gebet.
Himmlischer Vater, ich möchte dir danken. Danke, dass du es so gut mit uns meinst. Herr, danke, dass du uns nahe sein möchtest, dass du uns die Hand hinreichst und uns dieses Geschenk machst, dass wir jederzeit immer dir nahe sein dürfen, dass wir mit dir reden dürfen. Du weißt ganz genau, was wir brauchen und du möchtest uns begleiten. Herr, hilf du, dass wir unsere Herzen öffnen, dass wir dich suchen von ganzem Herzen und dass wir hören, was du uns zu sagen hast und Frieden in dir finden. Ich danke dir, dass wir uns von dir getragen und geführt wissen dürfen und dass du uns begleitest. Amen.
Amen. Amen.
Schön, dass Sie heute unser Bibelgespräch angehört haben. Wir hoffen, dass Sie etwas für sich mitnehmen konnten und freuen uns natürlich, wenn Sie bei unserem nächsten Bibelgespräch wieder dabei sind. Gottes Segen.